Okay, seid ihr schon gespannt, was kommt?
Ja.
Ja. Die erste Frage ist, was geschah denn eigentlich alles am Ostersonntag? Was geschah denn da? Zuallererst gab es dann Erdbeben und ein Engel des Herrn kam und er räumte den Stein weg, der große Stein, der vor dem Grab davor gelegt war. Und die Soldaten, die fielen um vor der Macht, vor Schreck, die fielen um. Das war das Erste. Was war das Nächste, was da morgens passierte? Da kamen die Frauen ans Grab, ne? Und die fragten sich noch auf dem Weg, wie kriegen wir denn den Stein weg? Ne? Sie hatten wohlriechende Kräuter, wie es Brauch war, hatten sie dabei. Und dann sahen sie den Engel und er sagte, Jesus ist nicht im Grab. Schaut rein, er ist auferstanden. Geht und verkündet das den Jüngern. Und dann hat auch zwischendurch noch die Maria Magdalena Jesus im Garten gesehen und hielt ihn auch erst für den Gärtner. Ne? Und dann, was passiert danach? Also die Frauen gehen zu den Jüngern und zwei Jünger rennen sofort los und sagen, das müssen wir uns selber angucken. Johannes und Petrus waren das. Die rennen hin und sehen, das Grab ist leer. Das Grab ist leer. Und dann gibt es noch eine Sache, die an dem Ostermorgen oder an dem Ostertag passiert ist. Da war ich ganz erstaunt, dass das wirklich so gleich an dem Sonntag auch passiert ist oder an dem Auferstehungstag. Wisst ihr, was da war? Zwei Jünger gingen nach Emmaus. Das war auch genau an dem Tag. Und die waren natürlich total durcheinander, hatten gehört, das Grab ist leer, hatten sowieso die Kreuzigung noch gar nicht verstanden und waren da so im Gespräch und im Grübeln und am Hin und Her überlegen und plötzlich ist Jesus bei ihnen. Und dann heißt es in der Schrift, dass er ihnen anhand der Schrift das auslegte, was alles geschehen ist. Er erläuterte ihnen Mose, die Psalmen und die Propheten. Und sie sagten dann hinterher, war es uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und das Verständnis für die Schrift öffnete? Oder Luther drückte so aus, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete? Und es ist wirklich, wenn Jesus uns begegnet, auch wenn wir gar nicht alles kapieren und gar nicht alles wirklich verstehen und ihn gar nicht so hundertprozentig voll wahrnehmen, dass es uns in unserem Innersten wirklich berührt. Und das haben die Jünger erlebt. In ihrem Innersten wurden die total angerührt und waren, weiß ich nicht, ganz, weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, jedenfalls total bewegt, sagt Luther, glaube ich. Ja, und dann habe ich gedacht, wir wissen, dass im Alten Testament ganz viel auf Jesus hinweist, gerade auch auf die Kreuzigung und all sowas. Aber wisst ihr auch, wo es steht? Mal hier was, mal im Jesaja, mal da was. Wisst ihr, wo es steht und wo ganz viel steht? Im Psalm 22, da wollte ich jetzt gerne reingehen. Psalm 22, da wird ganz viel auf Jesus hingewiesen. Und viele sagen auch Psalm 23 und Psalm 24, die gehören alle zusammen, die drei. Das ist so eine Reihenfolge, die der Herr wirklich auch so gesetzt hat. Ne? Zuerst geht es ums Leiden, das erzählt Psalm 22 sehr stark, dann Psalm 23 Jesu Fürsorge, er ist unser Hirte und Psalm 24 die Herrlichkeit Gottes wird da so gezeigt. Andere fassen es auch so zusammen, Psalm 22 zeigt den Hirten, der sein Leben für die Schafe gibt und es beschreibt sein Leiden. Psalm 23 zeigt den Hirten, der die Schafe führt und uns alles gibt, was wir brauchen. Und Psalm 24 zeigt den Hirten, der als König zurückkehrt. Er zeigt uns unseren Stand vor Gott und beschreibt sein gewaltiges, über alles überstrahlendes Kommen. Gut, und jetzt gehen wir in Psalm 22, denn hier sind ganz viele Voraussagen über Jesu Leiden. Und zwar Vers 2. Da heißt es, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat Jesus gesagt am Kreuz. Ne? Vers 7. Ich aber bin kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Zum Spott der Leute ist er geworden. Ne? Also Sie haben ihn echt ausgelacht, verspottet, angespuckt. Vers 8. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. Vers 9. Übergib deine Sache doch dem Herrn, rufen sie. Ja, soll Gott ihn doch retten. Er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Das kennen wir auch, ne? In Matthäus 43, Vers 7 steht es. Er hat Gott vertraut, der soll ihn jetzt befreien, wenn er Freude an ihm hat. Er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Genau das Gleiche können wir da entdecken. Und Vers 16. Ich bin ohne Kraft, ausgetrocknet wie eine Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen. Du hast mich in den Staub gelegt, dahin, wo die Toten liegen. Auch das, er hat ja gesagt, mich dürstet, bekam er dann Essig zu trinken. Und er wurde dann dahin gelegt, wo die Toten liegen. Er wurde dann ins Grab gelegt, als Toter. Auch das, also ich finde, es ist so viel, was wir gerade in diesem Psalm an Voraussagen sehen. Dann geht es noch weiter, Vers 17. Denn Menschen haben mich eingekreist wie Hunde. Eine Horde von Gewalttätern umringt mich, wie sich ein Löwe in seine Beute verbeißt. So halten sie mich fest und geben meine Hände und Füße nicht mehr frei. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Stark, ne? Und damals, als David den Psalm geschrieben hat, da gab es diese Kreuzigung noch nicht. Da gab es diese Hinrichtungsart überhaupt noch nicht. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Und dann Vers 19, das auch ganz, sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das los, wer mein Obergewand bekommen soll. Das haben wir auch. Die Kleider wurden ausgeteilt, aber das Obergewand, das war ja so von kostbarem Stoff, da haben sie gesagt, das können wir nicht durchschneiden, das soll ganz bleiben. Und da haben sie drum gewürfelt oder es losgeworfen. Also es ist erstaunlich, es ist so erstaunlich, wie viel da so an Vorhersage drin ist. Aber wisst ihr, das geht dann weiter, und jetzt wird es schöner, Vers 25, das ist der Ausblick in dem Psalm. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Der Herr hat auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Und es ist so, Gott hat sich nicht abgewandt. Das sagen manche, Gott musste sich abwenden bei der Sünde und Gott ging zurück und konnte sich das nicht angucken. Und der war ja jetzt so mit Sünde so voll beladen, mit Schmerz und mit der Bosheit und mit der Verdorbenheit der Welt. Gott kann das sich nicht angucken, aber das stimmt nicht. Jesus hat zwar gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber das war ein Empfinden bei ihm, weil die Sünde so stark auf ihm lag, alles so dunkel war. So war es sein Empfinden. Und ich glaube, auch der Heilige Geist, der war nicht weg, obwohl er da überhaupt nicht erwähnt wird. Aber das habe ich vorgestern, glaube ich, so gedacht. Jesus hätte das ohne den Heiligen Geist, glaube ich, gar nicht so durchgestanden. Und wir hatten uns dann gestern unterhalten, dass Jesus bis zum Schluss auch so ein weiches Herz behalten hat. Der ist da nicht verkrampft, erstarrt, frustriert, ich habe das jetzt versprochen und ich ziehe das jetzt durch, doch, das muss ich jetzt machen oder irgendwie so, ich will ja die Welt retten, überhaupt nicht, er hat ein weiches Herz behalten, er hat sogar noch gesagt, Vater oder Gott, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, er hat von bis zum Schluss wirklich dieses weiche Herz behalten, das ist total erstaunlich und ich glaube, das ging nur, weil der Heilige Geist einfach so ganz stark mit ihm war und ihm da die Kraft gegeben hat, durchgeholfen hat, gestützt hat, Wahrheit immer wieder reingesprochen hat. Und dann der nächste Vers. Wo sind wir denn jetzt? 31. Da geht es dann weiter. Und dann heißt es, die kommende Generation. Und Generationen werden ihm dienen. Denen, die noch geboren werden, wird man vom Herrn erzählen. Und der nächste Vers noch, verkünden wird man künftigen Völkern seine Rettungstaten, dass Jesus wirklich der Retter ist. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Und da haben wir es wieder, es ist vollbracht. Jesus hat am Kreuz gesagt, ganz zum Schluss, es ist vollbracht. Verkünden wird man künftigen Völkern seine Rettungstaten. Man wird sagen, der Herr hat alles vollbracht. Er hat die Menschheit erlöst. Und Jesus hat das den Emmaus-Jüngern ganz sicherlich auch erzählt, dass dieser Psalm das so deutlich auch ausdrückt. Und dann ist er bestimmt auch weitergegangen zu Psalm 23, den kennen wir alle, ne? Der Herr ist mein Hirte. Und da, den brauchen wir jetzt nicht, da wissen wir ja aus Johannes 10, Vers 10, dass er selber sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt, damit sie das volle Leben haben, damit es ihnen rundum gut geht. Er sagt, ich bin der gute Hirte, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und wir wissen, Psalm 23 drückt es dann aus, was das alles bedeutet, dass Jesus sein Leben gegeben hat, dass es uns rundum gut geht. Ne? Er führt uns zu frischen Wassern, heißt es, die Schafe werden zu frischen Wassern geführt, in die Ruhe geführt, Schutz haben sie. Selbst wenn es durch ein dunkles Tal geht, ist der Herr dabei und führt und stützt und hilft. Selbst wenn Feinde einen umringen, deckt er uns den Tisch. Er salbt uns und wir empfangen nur Gutes. Das ist irgendwie Jesu Tätigkeitsbeschreibung. Das ist er. Er ist immer da. Er führt uns, leitet uns, schützt uns, stärkt uns. Und dann heißt es in dem letzten Vers, nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Und das ist, ja, das kann man nur so bejahen, kann man nur Ja zu sagen. Genau, und jetzt geht es, hoppala, zu dem nächsten Psalm, 24. Und das ist eigentlich so ein ganz jubilierender und triumphierender Psalm. Ne, der erste Vers, die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn. Der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern, alles gehört dem Herrn, alles ist ihm. Und durch Jesu Auferstehung ist das einfach nochmal ganz klar demonstriert worden. Alles gehört ihm. Die Erde, alles, alles, was darin ist, alles Leben. Das ist ein total starker Auftakt von diesem Psalm. Und durch Jesu Auferstehung wird es wirklich sichtbar, wird sichtbar, was eigentlich schon die ganze Zeit Wahrheit war und die ganze Zeit galt. Und dass der Teufel zwar da ist, aber Gott absolut unterlegen. Alle Kriege, alle Erschütterungen, alles ist unter dem Herrn und ist Gott unterlegen. Und der Herr hat das letzte Wort und der Herr ist Herr. Und Vers 2 hätte ich gerne. Ich will mal gerade gucken. Gehen wir mal auf in Vers 1. Ha, das finde ich jetzt schade. Ich wollte nämlich auf das Wort Herr eingehen. Und normalerweise ist das Wort Herr in diesem Psalm groß geschrieben. Großes H-E-R-R. Groß geschrieben. Das finde ich jetzt schade, weil das die NGÜ eigentlich hatte. Und das hat eine besondere Bedeutung, habe ich jetzt erst vor kurzem entdeckt. In der Bibel, Luther und auch in vielen anderen Bibeln, wird Herr manchmal mit Großbuchstaben geschrieben. Und es hat eine besondere Bedeutung. Das heißt nämlich, jedes Mal, wenn dieses Wort so geschrieben ist, ist Jahwe gemeint. Jahwe. Und das ist der bedeutungsvollste Begriff der Bibel, Jahwe. Das ist der mächtigste Begriff, den es überhaupt gibt. Die mächtigste Gottesbeschreibung in einem Wort. In Jahwe, da klingt an, wie in 2. Mose Gott sich Mose vorstellt, ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich war, der ich bin und der ich sein werde. Dass Gott über der Zeit steht, dass er ewig ist und unveränderlich. Es steckt aber auch in diesem Jahwe, J-H-W-H, steckt auch drin, Gott, der sich zeigt, Gott, der handelt, Gott, der eingreift. Er ist nicht nur ein Gott, der ist in seinem Sein, sondern er handelt, er ist ganz wirksam da. Und wenn man da tiefer reingehen würde, würde man entdecken, dass jeder einzelne Buchstabe noch eine ganz größere, mannigfaltige Bedeutung hat. Jeder einzelne Buchstabe, da steckt noch ganz, ganz, ganz viel dahinter. Und diese tiefe theologische Sinn dieses Wortes ist so zusammengefasst die Selbstexistenz. Gott existiert in sich selbst. Er ist von niemandem abhängig. Da steckt drin, Gott ist treu, er ist der Treue, er bleibt immer derselbe. Da steckt drin Nähe, ich bin für dich da. Auch das steckt in dem Wort drin. Und da steckt Dynamik drin. Gott ist nicht nur statisch, sondern er handelt. Man könnte es zusammenfassen in diesem Satz, der ewig seiende Gott ist immer dauerhaft und persönlich da. Und zwar für dich, für mich. Der ewig seiende Gott ist immer dauerhaft und persönlich für dich da. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Aber schade, dass Herr klein geschrieben ist. Naja, dann gehen wir jetzt Vers 2, denn er hat das Fundament der Erde auf dem Grund des Meeres gelegt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Vers 3. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Wer darf's? Ihr wisst, wie es weitergeht, oder? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anbetet und keinen Meineid schwört. Und Jesus hat uns wirklich diese Gerechtigkeit, diese Freiheit, diese Reinheit geschenkt. Wir dürfen gehen. Wir dürfen auf den Berg des Herrn gehen. Wir dürfen in seine heilige Gegenwart treten. Wir dürfen ihn erleben. Wir dürfen angerührt werden von ihm. Wir dürfen ihn anbeten. Und das hat Jesus uns erkauft. Durch sein Tod am Kreuz, durch sein Blut, was er vergossen hat. Und wir sind nicht nur eingeladen, kommt doch bitte, sondern Jesus erwartet uns. Jesus erwartet uns, dass wir wirklich so in seine Gegenwart treten. Er erwartet uns, dass wir hier bildlich auf den Berg steigen. Und wenn wir das tun, seine herrliche Gegenwart eintreten, dann verändert uns das. Dann macht es unser Herz weich. Dann werden verkrustete Vorstellungen fallen dann ab. Dann verlieren wir irgendwie vielleicht auch Selbstgerechtigkeit, dieses richtig und falsch machen. Dann verlieren wir falsche Vorstellungen, Einschränkungen, was uns blockiert. Wenn wir so in Jesu Gegenwart sind, wird unser Herz weich. Und wenn es weich ist, können wir den Segen noch viel mehr erkennen und erfassen und ergreifen und können wir ihn auch noch viel mehr fließen lassen. Vers 5. Er wird Segen empfangen vom Herrn, wenn er auf dem Berg ist. Ne? Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Vers 6. Darin erkennt man Gottes wahres Volk. Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Das sind wir. Das sind wir. Und da können wir gar nicht anders, als es freudig zu empfangen und ihm einfach unseren Dank bringen und auch wirklich unsere Herzenstüren aufmachen. Denn jetzt geht es gleich weiter. Scheinbar ist das jetzt ein neues Thema, aber das gehört voll zusammen. Wenn wir wirklich den Herrn so erleben, dann machen wir ihm die Türe auf. Denn jetzt, Vers 7 heißt es, tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Vers 8, wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, Vers 9, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Mächtige Worte sind das. König der Herrlichkeit. Und das kommt gleich zweimal, sodass die Bedeutung und die Schwere dieser Worte oder die Tiefe dieser Worte noch viel mehr ausgedrückt wird. Und wir beziehen das in der Regel auf uns. Wir wollen unsere Herzenstüren aufmachen, dass der Herr einziehen kann und wirklich ihm den ganzen Raum geben, nicht nur ein halbes Herz oder ein bisschen was geschlossen halten, sondern wir wollen wirklich, wenn wir ihn so erleben, das Herz ganz aufmachen. Wenn wir die Begegnung mit Jesus hatten, sind wir einfach so drauf. Aber das klingt auch an, es war ähnlich, als David die Bundeslade nach Jerusalem geholt hat. Auf das spielt auch dieser Text an. Und stellt euch vor, David ist in einem großen Zug mit der Bundeslade unterwegs nach Jerusalem Und in der Stadt, die sind schon ganz erwartungsvoll, weil die Bundeslade drückte ja damals aus Gottes Gegenwart. Gott selber ist in der Bundeslade, Gott selber ist da. Und in der Stadt war Musik und Jubel und Menschen tanzten und freuten sich, Fröhlichkeit, Lachen. Und alle waren in Erwartung, dass Gott einzieht. Und dann kommt also dieser Zug und dann erschallen diese Worte: Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Das war damals schon bei David und die haben gejubelt und haben getanzt. Und es bedeutete, Gott zog selber ein. Er war ja in der Bundeslade gegenwärtig. Gott kam mitten in das Zentrum des Lebens. Und die Tore von Jerusalem, die mussten sich öffnen, weil Gott kommt. Und heute ist es auch, unsere Herzenstore öffnen sich einfach, weil Jesus kommt. Da gibt es keine Schranke mehr. Er kommt mit seiner Herrlichkeit, denn der Tod hat keine Macht mehr, Scham hat keine Macht mehr, Schuld hat keine Kraft mehr, Sünde, wie gesagt, hat keine Kraft mehr und auch der Teufel hat keine Macht mehr. Und so habe ich ein Zitat: Ostern ist der große Einzug Gottes in diese Welt. Endgültig, unwiderruflich und voller Leben. Ich sage es nochmal, das ist so das letzte Wort, was ich hier habe. Ostern ist der große Einzug Gottes in diese Welt. Endgültig, unwiderruflich und voller Leben. Ja, und das können wir jetzt einfach im Lobpreis feiern. Ja, seid ihr dabei?
Ja.
Okay. Ach so.